Und dann dürften wir beachten, auch hier gilt wiederum nach dem Wort Jesu, wiederum steht geschrieben. Das dürfen wir jetzt nur ganz kurz in Erinnerung rufen, was wiederum geschrieben steht, damit wir die gewaltigen Zusammenhänge und heute von Gott geoffenbarten, ja, eben weil die Zeit und Stunde noch nicht gekommen war, bis anhin verborgenen Prophezeiungen in unserem Gotteswort, dass wir da doch weitgehend den Überblick gewinnen können. Wiederum steht geschrieben, kurz vor dem Feste des Passa aber, Passa, als Jesus dann als Lamm Gottes geschlachtet wurde, als Golgatha in Sicht trat, einige Tage, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Und in diesem ganz klaren Bewusstsein, dass seine Stunde jetzt gekommen sei, das Wort steht in Johannes 13 in den ersten Versen. 4 Kapitel später darf Jesus mit dieser vom Vater geschenkten Erkenntnis vor den Vater treten. Johannes 17, das berühmte Kapitel des hohen priesterlichen Gebetes, beginnt er, wie viel Mal haben wir das gelesen, gehört und in dieser Wucht der Aussage nicht erfasst. Vater, die Stunde ist gekommen. Stimmt es jetzt zwischen Sohn und Vater? Jetzt wusste er genau, dass seine Stunde gekommen war. Und zwar nicht von 60 Minuten, sondern von einigen Tagen. Das war seine Stunde. Dann ist grundsätzlich hier zu beachten, dass wir in den ersten Versen des ersten Kapitels des Hebräerbriefes lesen, dass Jesus ja durch seinen Sohn den ganzen Zeitplan im Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte hat anfertigen lassen. Wie wir Architekten, wenn wir die Pläne fertig haben und der Bau beginnen kann, dann haben wir auch vorher schon den Zeitplan erstellt, nicht nur den Kostenvoranschlag. Wann beginnt der Erdarbeiter, wann kommt der Maurer, wann beginnt der Zimmermann, wann muss der fertig sein, wann muss das Ganze vollendet sein? Ein Zeitplan. Weiß dann der den Zeitplan gemacht hat, um Zeit und Stunde? Dumme Frage, nicht wahr? Das heißt praktisch, Jesus in seiner Herrlichkeit wusste alles um Zeit und Stunde. Er hat ja den Zeitplan erstellen dürfen im Auftrag des Vaters. Nur in seiner Niedrigkeit hat er sich auch dieser Kenntnis entkleidet. Zu was hat er sich denn gemacht? Machen lassen in seiner Erniedrigung? Zu nichts. Also, zweitens, die Propheten alle wussten, die Weissagung, die uns übertragen ist, ist nicht für uns und unsere Zeit, schreibt Petrus. Es wurde ihnen eines geoffenbart, dass sie nicht für sich und ihre Zeit geweissagt haben, sondern für euch, die ihr am Ende der Tage lebt. Aha. Und Jesus sagt, das sind Tage der Rache am Ende dieses Zeitalters, auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Mindestens gerichtsmäßig. Ja, was steht alles geschrieben? Das wird erst heute erfüllt, voll erfüllt. Gott arbeitet ja in Vorerfüllungen. Solches tut Gott ein, zwei oder dreimal. Und erst das dritte Mal ist die Vollerfüllung da. Vorerfüllungen, zwei Vorerfüllungen, damit wir die globale, universale, jeweilige Vollerfüllung zuvor schon weitgehend verstehen können. Hat er die kommenden Dinge in Vorbildern der Welt- und Heilsgeschichte, soweit die Bibel es festhält, uns zur Verfügung gestellt, um an dem, was war, verstehen zu lernen, was sein wird. Das, was war, ist das, was sein wird, und was geschehen ist das, was geschehen wird. Deshalb Paulus vor 2000 Jahren, da wir heute die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist. Römer 13, Vers 11 und 12. Genau das Gegenteil von dem, was Jesus gesagt hat. Ja, wer von beiden hat das Recht? Oh, haben wir Angst? Selbstverständlich haben beide Rechte. Und zwar nicht nur Recht, sondern in göttlicher Klarheit die Worte ausgesprochen und sind schriftlich festgehalten worden. Hier gilt ja auch, alles Ding hat seine Zeit. Und jedes Blatt hat zwei Seiten. Und jede Schrift Gottes hat zwei Seiten. Das Gesetz war beschrieben auf dieser Seite und auf der hinteren Seite der Tafel. Und die Rollen, die heiligen Schriftrollen sind beschrieben inwendig und auswendig. Und haben eine bittere Seite und eine süße Seite. Steht überall so geschrieben oder immer wieder. Jawohl. Also, dann kommt Johannes, der richtet sich nicht an Väter in Christo, an Erwachsene wie Paulus, sondern, Kindlein, es ist die letzte Stunde. So, Johannes, was? Hast nicht gehört, was der Herr Jesus zu dir gesagt hat? Euch ist es nicht gegeben zu wissen, Zeit und Stunde. Jetzt willst du wissen, dass es die letzte Stunde ist und sagst das noch Kindlein in Christo. Er fährt weiter. Kindlein, es ist die letzte Stunde, dass der Antichrist kommt, offenbar wird. Sieht es heute so aus auf unseren Erdenrund? Ich darf gleich sagen, diese Aussage des Johannes ist so genau. Die Kindlein, die Johannes vor 2000 Jahren anzusprechen hat, die leben heute in Israel und die wissen besser als wir, dass ihr Messias Jesus bald kommen wird, und zwar nicht erst in 200 Jahren, nicht erst in 50 Jahren, sondern in den nächsten Jahrzehnten. Wissen die genau, Kindlein. Die wissen auch, dass der Antichrist schon lebt heute. Aber wann erst wird er geoffenbart? In seiner von Gott öffentlich genehmigten Vorstellung, seinem Einsatz. Kindlein, es ist die letzte Stunde, die läuft jetzt, wir werden es bald hoffentlich sehen und verstehen, die läuft jetzt, diese letzte Stunde der Gemeinde Jesu Christi, dass der Antichrist kommt, wenn die letzten 7 Jahre die 70. Jahrwoche zu laufen beginnen wird, dann ist der Antichrist offenbar. Wenn er dann den Bund schließt für 7 Jahre, dann wissen die Schriftgelehrten, die die Schrift kennen, und Bescheid, nicht wahr? Jetzt ist soweit. Kindlein, es ist die letzte Stunde. Bei Jesus waren das einige Tage, bei uns heute sind es einige Jahrzehnte. Einige Jahrzehnte, seitdem es einen Staat Israel gibt. Zeitlich, vielleicht bleiben wir zuerst einmal bei diesen Zusammenhängen stehen, fahren weiter. Wir haben die Tatsache vor uns. 1948 steht der Staat Israel da. Wie Theodor Herzl 50 Jahre vorher geweissagt hat beim ersten Zionistenkongress in Basel, in spätestens 50 Jahren steht der Staat Israel da. Kann in den Akten nachgesehen werden. War er ein Prophet? Genau. 97 plus 50, 47 hat die UNO beschlossen, der Staat Israel wird jetzt geschaffen. Die Engländer haben Untreue geübt in Bezug auf das ihnen anvertraute Mandat in dieser Hinsicht. Und der Gott Israels hat geantwortet und setzt den Staat Israel hin. 1948. Was ich jetzt weiter ausspreche, haben wir hier schon gehört von mir, vielleicht vor 1 oder 2, 3 Jahren, deshalb darf ich kurz machen. 1948 ist gleichzeitig das Ende von 49 mal 49 Jahren. Das heißt, das Ende von 49 Halja-Perioden. Eine Halja-Periode nach den Festordnungen Gottes dauert 49 Jahre. 49 mal 49 Jahre bilden eine Zeitspanne, deren Abschluss bedeutet, jetzt bricht ein Halljahr von Halljahren an. Und das war 1948. Ende von 49 mal 49 Jahren, von dem Jahr an gerechnet, das die Schrift in Daniel 9 klar umschreibt. Ausgehend des Wortes, Jerusalem zu bauen. Zuerst bis auf den Messias, den Fürsten, Jesus Christus, dass er nach 483 Jahren, nach 69 Sabbatjahren, weggetan werden wird und nichts haben. Also Golgatha ist in diesem Wort in Daniel 9 auf Jahr, Monat, Tag und Stunde festgelegt. Das Jahr 483 Jahre später. Das Jahr war 454 vor Christus. Plus 483 haben wir das Jahr 30 unserer Zeitrechnung. Da war Jesus 33,5 Jahre alt. Er ist etwa 4 Jahre vor unserer Zeitrechnung schon geboren worden. Golgatha, ich habe gewagt zu sagen, nach Jahr, Monat, Tag und Stunde. Wieso? Das Jahr, die 69 Sabbatjahre, kommen wir im Jahr 30 an. Der Monat, der erste Monat, denn Passa wird gefeiert nach dem Gesetz, in welchem Monat? Im ersten Monat. Und zwar nicht im ersten Monat irgendwie, sondern genannt wird im Hebräischen der erste Neumond am Himmel, nach Tag und Nachtgleiche im Frühjahr. Tag und Nachtgleiche bedeutet astronomisch, da erreicht die Sonne bei ihrem Höhersteigen im Frühjahr den Himmelsäquator. Dann ist auf der Erde Tag und Nachtgleiche. Dann hatten die Fachleute in Israel, Männer aus Issachar, die hatten Einsicht in die Zeiten, damit Israel wusste, was es zu tun hatte in Bezug auf die gottgegebenen Festordnungen. Hatten sie zu beachten, wann ist jetzt nach Tag und Nachtgleiche durch die Sonne festgelegt, der nächste Neumond. Und dann hatten sie vom Neumond wie viele Tage zu zählen bis Passa. 14 Tage ab Neumond, heißt es im Hebräischen. Am 14. des Monats, bei uns übersetzt, ungenau. Nicht? 14 Tage ab Neumond ist aber was für eine Stellung des Mondes am Himmel? Vollmond. Vollmond. Hat mich eine Schwester mal gefragt Karfreitag, Osterzeit. Bruder Mull, ist das eine okkulte Sache? Eben sagt mir eine Schwester, du weißt du auch, dass immer am Karfreitag der Vollmond am Himmel steht. Begreift ihr die Schwester? Wäre vielen von uns auch so gegangen. Nicht? Nein, es ist göttliche Ordnung. Göttliche Ordnung, nämlich sämtliche Festordnungen Gottes, die er Israel anvertraut hat im Gesetz, richten sich zeitlich nach dem Originalchronometer Gottes, nach dem Gang von Sonne, Mond und Sternen. Ja, wer weiß das von den Frommen? Die lehnen das so noch unmöglich noch glatt ab, nicht? Ja, bitteschön. Passa. Das Jahr ist bestimmt, haben wir gesehen. Der Monat von diesem Jahr, der erste. Der Tag ist bestimmt, von dem ersten Monat, der 14. Tag. Und jetzt die Stunde. Ihr sollt das Lamm schlachten beim Untergang der Sonne, nämlich sollt ihr den ans Holz gehängten spätestens vom Holz herunterholen, begraben oder mit Steinen bedecken. Alles das sagt das Gesetz. Zu unserer Orientierung. Ist das eine Orientierung? In einer Präzision, die nicht zu wünschen übrig lässt. Wenn wir wollen, bis auf Sekunde. So funktioniert der Originalchronometer Gottes am Sternenhimmel. Und auch alle unsere Schweizer Chronometer haben sich nach diesem Originalchronometer zu richten. Ne? Wenn die Sonne untergeht, geht die Sonne unter, und wenn sie am höchsten steht, steht sie am höchsten und so weiter und so weiter. Ne? Ja. Mal 49 Jahre, 2401 Jahre. Von 454 vor Christus hinzugezählt kommen wir an 1947-48. Noch einmal, das heißt, von Gott aus ist 1947-48 das Ende von 49 Halbjahrperioden gekommen, gleichzeitig also der Anfang einer 50. Halbjahrperiode. Also einer Periode von 49 Jahren ab 1948 plus 49 gibt 97. Hm? Ja. In dieser Zeitspanne von diesen Jahrzehnten, ich benutze einmal den in der Schweiz üblichen Ausdruck, um das möglichst ja, nach meinen Begriffen treffend zu kennzeichnen, in dieser Zeitspanne nun, 49 Jahre, krempelt Gott in dem schon vorhandenen Staat Israels alles um, in welcher Richtung, damit, wenn diese Zeitspanne vorbei ist, die neuen Ordnung eines Friedensreiches ihren Anfang nehmen können. Ja. Wenn ein 50. Jahr herangekommen war, nach 49 Jahren, also ein normales, einfaches Hall- und Jubeljahr begann, dann war von dem Tag an, dem Morgen an, alles, grundsätzlich alles neu nach dem Gesetz. Ich stelle mich jeweils so vor, angenommen, ich sei ein Israelite, habe mein väterliches Land, Erbstück, schon verbummelt, verloren, habe dann noch Schulden gemacht, und erst noch, weil es noch schlimmer kam, finanziell, mich einem reichen Israeliten als Sklaven verkauft. Das geht nach dem Gesetz alles, nicht? Ja. Also, ich bin besitzlos, habe Schulden und bin Sklave, Knecht. Ja. Am anderen Morgen ist die erste Stunde des Hall- und Jubeljahres. Da bin ich Großgrundbesitzer, erstens. Zweitens, Freiherr von. Und drittens habe ich keine Schulden mehr. Ist das nicht wunderbar? Und dann nicht einmal, weil ich so fromm war, bin ich jetzt plötzlich das alles, sondern weil die von Gott besetzt bestimmte Zeit und Stunde gekommen war. Das passt aber vielen Frommen nicht, dass Gott sich so etwas erlaubt. Ja, ich darf hier nicht stehen bleiben. Ja, bitte. Wenn aber nun ein Halbjahr von Halbjahren, also ein Halbjahr im Quadrat, herangekommen ist 1948, dann müssen ja diese drei Hauptbestimmungen des gewöhnlichen Halbjahres maximal zur Darstellung kommen. Oh, bitte. Hat Gott den ersten Anbruch der Söhne Israels wieder zurückgeführt in das den Vätern zugeschworene Landstück Israel, bitte. Sind sie wieder dort, wo was ihr Gott den Vätern zugeschworen hat? Sind sie wieder Großgrundbesitzer? Erstens, jawohl. Zweitens, sind sie noch Sklavenknechte der Nationen in Israel? Oder sind sie Freiherren von? Mit Beginn ist ein deutlicher Freiherr geworden, nicht? Ja, alle Ehre. Und was die Schuld betrifft, haben sie die Verheißung, wenn ich euch zurückführe aus allen Nationen, habe ich auch eure Schuld weggetan. Stimmt's? Großgrundbesitzer, das väterliche Erbstück nach dem Gesetz wieder empfangen. Zweitens, frei. Drittens, die Schuld abgetan. Aber dieses 50. Jahr war gerade nötig, um die neuen Ordnungen durchzuführen in der Praxis, nicht? Da mussten doch die Schuldscheine notariell gestrichen werden und die die Sklavenverträge, alles musste aufgehoben werden. Und vor allem, jeder Israelite konnte mit seiner Sippschaft jetzt wieder dorthin ziehen, wo sein den Vätern zustehendes, jetzt ihm zustehendes Landstück lag. Das gab also während dem Hall- und Jubeljahr eine ganze Völkerwanderung in Israel. Verstehen wir jetzt? Eine Umkrempelung aller Ordnungen, die bis am Vorabend noch liefen, nicht? Plötzlich, übermorgen, ist alles eine ganz neue Rechtslage von Gott angeordnet, die muss jetzt in der Praxis durchgeführt werden. Und so hat Gott jetzt 1948 den Anfangspunkt gesetzt, wo er jetzt alles so umgestaltet, während einer ganzen Halbjahrperiode von 49 Jahren, ne? Dass wenn die vorüber ist, die neuen Anfänge Richtung tausendjähriges Reich zu laufen beginnen können. Eigenartig, ja. Eigenartig, dass 1948 eine weitere gewaltige Bestätigung findet. Ich darf kurz erinnern an die Tatsache, dass schon in den Jahren 1905, also Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, ich bin 1904 geboren, war also 1914 10 Jahre alt, konnte schon was verstehen als Bub, da haben die damaligen ernsten Bibelforscher in die Welt hinaus posaunt: am 1. August 1914 beginnt das Reich Gottes auf Erden. Wer erinnert sich daran? Was? Noch einer? Was? So. Hatten die recht oder haben sie sich verrechnet? Was das Datum betrifft, Jahr, Monat und Tag, stimmt. Aber was stimmt nicht? Ihre Auslegung. Ja, wie kamen die auf Jahr, Tag und Monat, Monat und Tag? Da hat Gott dafür gesorgt, dass ein Bruder, der dort im Weltkomitee war, der damaligen ernsten Bibelforscher, erzählt uns Brüdern, er kam nachher in unsere Kreise, wie das zugegangen ist. Wir saßen im Nachtzug Rom-Paris und da habe ich gewagt, meinen Brüdern vom Weltkomitee zu sagen: Brüder, das Datum stimmt, aber unsere Auslegung nicht, nicht? Und dann wurde er natürlich sofort ausgebotet, nicht? So. Ja. Nun, erzählt er weiter. Wie kamen wir auf das Datum? Wir waren wirklich Bibelforscher. Wussten, Nebukadnezar bestieg den Thron etwa 600 Jahre vor Christus. Rund. Aber genau wussten wir es nicht. Da kam eine archäologische Neuheit kam zutage und die lautete mit einer astronomischen Bemerkung: so und so viele Tage nach der totalen Sonnenfinsternis über Babel bestieg Nebukadnezar seinen Thron. Ja, warum ist das so wichtig? Weil damit das Jahr der Zeiten der Nationen für Israel begann. Im ersten Jahr seiner Thronbesteigung zog er schon gegen Jerusalem, begann Jerusalem und den Tempel zu zerstören, begann die Zeit der Nationen zu laufen. Als wir das nun wussten, haben wir uns sofort durch Astronomen dahinter gemacht. So. Richtig, 606 vor Christus, im Monat so, am Tage so, fand über Babel eine totale Sonnenfinsternis statt. Astronomisch festgelegt, bestätigt. Sagten so, gut. Was haben wir jetzt weitergemacht? Jetzt haben wir die biblische Gleichung Tage für Jahre und Jahre für Tage mal eingesetzt oder benutzt und haben die 2520 Tage der Endzeit als 2520 biblisch-prophetische Jahre von 360 Tagen gerechnet. Das ist nämlich die Ordnung, wie Gott sie im Buch der Offenbarung Jesu Christi anwendet. Die 2520 Tage sind genau 12 Monate zu genau 12 mal 30 Tagen und sind Jahre zu 360 Tagen, Monate zu 30 Tagen und sind im Ganzen 2520 Tage. Das bildet, warum Gott sich das erlaubt. 360 Tage bilden das arithmetische Mittel zwischen dem Sonnenjahr von 365 Tagen und dem Mondjahr von 355 Tagen. Die Mitte sind 360 Tage. Und die setzt Gott nun, aber bitte, nur in der Zeitspanne der 7 letzten Jahre ein. Sonst gelten Sonnenjahre. Denn diese 7 letzten Jahre, das sind die schon abgekürzte, festgesetzte, bestimmte Zeit des Endes. Da hat Gott das ganz genau so für diese Zeitspanne geordnet. Im Übrigen laufen natürlich Sonnenjahre und Mondjahre, die haben alle ihre Berechtigung. Wir werden das jetzt gleich an einem Beispiel sehen. Das sind ganz wunderbare Dinge. Und da darf ich nur sagen, ich habe darauf hinweisen dürfen oder müssen, dass die Festordnungen Israels sind nämlich Festordnungen Gottes. Er sagt, das sind meine Feste aus Israel, die ihr beachten sollt. Und Israel hat jahrhundertelang die Festordnungen Gottes nicht beachtet. Weder Halljahr, noch Sabbatjahr, noch Laubhüttenfest, noch irgendetwas. Da lesen wir in den Tagen Nehemias oder des frommen Königs, wie hieß er? Hiskia, glaube ich, ja. So wurde von den Tagen Josuas kein Fest mehr, nicht nur die Art und Weise, sondern wieder einmal nach dem Gesetz des Mose die Gottesfeste gefeiert. Nun, 606 vor Christus, Monat so, Tag so, genau 2520 biblisch-prophetische Jahre hinzugezählt, 1. August 1914. Erster Weltkrieg. Was sagt Jesus zu den Weltkriegen? Haben wir auch gelernt. Weltkrieg bedeutet der Geburtswehenanfang in Bezug auf die Zeit des Endes, 1914. Zweiter Wehenanfang, zweiter Weltkrieg und schon ist der Staat Israel als Knabe geboren, lesen wir. Nun, biblisch-prophetische Jahre kamen auf das Datum 1. August 1914, nicht Eröffnung des Reiches Gottes auf Erden, aber Auftakt der Wehenanfälle, die Gott über die Nationen bestimmt hat, um das, was er mit Israel 1948 zu tun gedachte, überhaupt erst möglich zu machen. Dann habe ich mir gesagt, ja. Interessiert mich jetzt, wenn die biblisch-prophetischen Jahre von 360 Tagen, genau, Jahr, Tag, Monaten, Tag, bezeichneten, nicht zu machen. Interessiert mich, wenn ich jetzt Sonnenjahre einsetze, 2520 Sonnenjahre. Bitte, gar nicht erstaunt, 1948. Also steht 1. August 1914, Erster Weltkrieg beginnt mit der Gründung des Staates Israel im Zusammenhang. Ja, wenn die Weltkriege die zwei Geburtswehenanfälle unter den Nationen sind, nach dem Wort Jesu, dann muss doch etwas geboren werden, wenn Geburtswehenanfälle da sind, nicht? Jawohl, Staat Israel. Und zwar genau nach 2520 Sonnenjahren. Vollständig in Ordnung. Ne? Was nun Mondjahre betrifft, das heißt, sind wir bei 1880 dann angekommen, hat wieder seine Bedeutung. Also, Chronometer Gottes. Und mit dem Chronometer Gottes, Sonne, Mond und Sterne, hat Gott seine Festordnungen zeitlich festgelegt. Und wenn kein Mensch und kein Israelite mehr daran denkt, diese Festordnungen Gottes hier, soweit es menschlich möglich ist, auszuüben, vergisst unser Gott seinen Zeitplan und seinen Festplan. Auf keinen Fall. Nehmen wir nur schnell den Ansatz. Wann fand Golgatha statt? am 14. Tage ab Neumond bei Vollmond, nach Sonnenstellung Tag und Nachtgleise. In dem Schriftchen und auch die Sterne könnt ihr da alle Einzelheiten nachlesen, wie die Himmel erzählen, alle diese göttlichen Dinge, die er in seiner Schöpfung durchführt. Was sagt jetzt das Gesetz? Passa wurde in Israel gefeiert, am 14. Tag ab Neumond. Was hat sofort anschließend für ein Fest gefeiert werden müssen? Das Fest der ungesäuerten Brote, 7 Tage lang, nicht? So. Und wie geht's weiter? Und da sollt ihr von dem Tage nach Passa 7 Sabbate zählen. Und was ist dann? Das sind 49 Tage, nicht? 7 Sabbate. Dann sollt ihr am 50. Tag das Fest der Sabbate, das 7 Sabbate gefeiert werden konnte, feiern. Ein großes Fest. Hat Gott aus Passa des Gesetzes, Schlachten des Lammes, im Neuen Testament etwas gemacht? Hat er ein Passalamm geschlachtet im Neuen Testament? Genau nach dem Gesetz. Sagt doch mal ja. Ah ja, die Dinge sind doch so gewaltig, nicht? Hat Gott auch sich weiter dran gehalten? Hat er weiter 49 Tage, 7 Sabbate weitergezählt und dann am 50. auch ein Fest feiern lassen in Israel? Wie heißt das? Pfingsten, war das etwas? Hält sich Gott daran? Aber weil sie nicht nur Jesus, den Messias, gekreuzigt haben und dann aber später noch einmalige Gnadenansatz Gottes, nicht? Durch Pfingsten, ne? Den Stephanus gesteinigt haben, kamen die Schlussfeste, Posaunenfest, Laubhüttenfest und Versöhnungsfest nicht mehr in Frage. Da hat Gott die Sache mit Israel abgebrochen. So. Aber die Ansätze, bitte, Passa, Fest der Sabbate, Pfingsten, hat sich Gott daran gehalten. Ganz wunderbar, ganz genau. Nur für uns als erste Überführung, unser Gott hält sich genau daran. Neumond für Neumond, Vollmond für Vollmond, sollt ihr in die Posaune stoßen. Zu den Festen unseres Gottes, eine Satzung in Israel ist es. Steht so geschrieben. Und so weiter steht geschrieben. Originalchronometer Gottes. 1948, ein Zeitpunkt von Gott genau bestimmt nach Jahr, Monat, Tag und Stunde. Mitternacht 1948, 14. auf 15. Mai, bitte. Um Mitternacht, der Staat Israel steht da. Zeitliche Frage. Wir haben gelernt, dass das Jahr 2000 wieder den Übergang bildet, Abschluss von 6000 Jahren Menschheitsgeschichte, vom Fall Adams angerechnet. 6 Tage sollst du arbeiten. 6000 Jahre Menschheitsgeschichte sind 6 Gottestage. Sollst du arbeiten unter Fluch und Schweiß und Tod, ja, und Sünde. Die Menschheit. Stimmt's? Ja. Nach 6 Tagen kommt immer ein 7. Darf ich so Prophet sein? Ja. Und jetzt heißt eben im Hebräisch 7 einfach Sabbat. Nach 6 Tagen kommt unweigerlich ein Sabbattag. Das heißt, ums Jahr 2000 ist nun von Gott aus ein Sabbattag fällig geworden, der für die Menschen 1000 Jahre dauern wird. Gibt sowas? Jawohl. Dann haben wir gelernt, dass die Gotteszeit, ich sage jetzt die Gottesstunde, 2000, das Jahr 2000 unserer Zeitrechnung, nichts Geringeres wiederum bedeutet, heute ganz klar geoffenbart, Mitternacht heißt diese Stunde, das Jahr 2000. Ich sage immer 2000 um Mitternacht. Und dann wissen wir etwas, geschieht etwas um Mitternacht. Ein Geschrei, was denn? Der Bräutigam kommt. Und jetzt müssen wir noch wissen, liebe Geschwister, was steht in unserer lieben alten Bibel, alles es geschah um Mitternacht. Geschah da oben in Ägypten etwas? Mitternacht. geschah bei Boas und der Ruth etwas um Mitternacht. Geschah bei Simson etwas um Mitternacht. Geschah bei Paulus etwas um Mitternacht. Zweimal. Wissen, was die Bibel alles uns schon geoffenbart hat, schriftlich vor unsere Augen hingestellt, was alles um Mitternacht geschieht, dann wissen wir, was jetzt dann alles ums Jahr 2000 geschehen wird. Die Stunde heißt Mitternacht, nichts zu machen. Das Neue Testament kennt 4 Nachtwachen. Und eine Nachtwache dauert 1000 Jahre vor Gott, steht im gleichen Psalm 90. 4000 Jahre ergeben eine große Nachtperiode unseres Gottes. Bitte, vom Fall Adams bis auf Jesus Christus sind 4000 Jahre. Große Nachtperiode der Menschheit, bis die Sonne der Gerechtigkeit Jesus Christus aufging. Und dann sagt der Nachtwächter in Jesaja 14, der Morgen kommt, aber gleich wieder um Nacht und der Tag kommt gar nicht. Der Tag bricht nur an. Die Sonne geht nur auf und das Lamm wird schon geschlachtet beim Untergang der Sonne, lesen wir. Anstatt 1000 Jahre Friedenszeit, Reich Gottes auf Erden, ging es nur 3,5 Jahre, wo Jesus wirken konnte, als Sonne der Gerechtigkeit. So. Liebe Geschwister, es macht nichts, wenn wir jetzt nicht gleich alles verstehen. Wenn wir nur eines verstanden haben, unser Gott ist heute daran, nach seiner Verheißung, uns, nicht weil wir weiser sind als unsere Väter, sondern weil wir zu der Generation gehören, der Gott diese Verheißungen alle gegeben hat. Können wir nichts dafür, aber wir freuen uns, dass es so ist. Dann haben wir das Zeitzeichen Gottes für uns heute vor aller Welt Augen. Das ist gerade die Tatsache, dass ein Staat Israel wieder dasteht. Die Jünger haben den Herrn Jesus ja gefragt, welches ist das Zeichen des Endes dieses Zeitalters? Und welches ist das Zeichen deiner Wiederkunft am Ende dieses Zeitalters? Also etwas wussten sie schon, nicht? Dass der Herr erst wieder, wann wiederkommen wird, wenn dieses Zeitalter am Ende sein wird. Und das Zeichen gab er, sehet den Feigenbaum. Das ist der wiedererstandene Staat Israel. Ich kann nur kurz daran erinnern, die Dinge haben wir längst gehört und gelesen. Der Feigenbaum steht wieder da, aber der hat ja nur wieder, wie damals, nur wieder Blätter und keine Feigen, keine Frucht. Ja. Das genügt aber schon, dass es wieder einen Staat Israel gibt, der vorerst nur wieder in den damals verfluchungswürdigen Zustand, in dem Zustand wieder dasteht. Denn er sagt, seht den Feigenbaum, wenn sein Holz wieder Leben zeigt, weich wird. Als Jesus den Feigenbaum, den buchstäblichen, verflucht hat für dieses Zeitalter, verdorrte er sofort von der Krone bis in die Wurzeln. Die Blätter fielen sofort ab. Jetzt sagt er, seht den Feigenbaum, wann? Am Ende dieses Zeitalters, Staat Israel, wenn einer da ist, wenn ihr das Geschehen sehet, dann wisset ihr von selbst, indem ihr das Geschehen seht, dass der Sommer, das Reich Gottes, das tausendjährige Reich vor der Tür ist. Und fährt wie weiter? Jetzt kommt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber nicht, nämlich welche? Diese Feigenbaumgeneration wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist, bis und mit meiner Wiederkunft in großer Macht und Herrlichkeit. So. Wie lange dauert eine Generation im Neuen Testament? Antwort? Nicht schlecht, aber noch nicht genügend. Ja. Wie viel? Eine Generation. Ich stimme für 48. Warum? Auf dem ersten Blatt der Bibel haben wir von Abraham bis David 14 Generationen. Von David bis babylonische Gefangenschaft 14 Generationen. Von der babylonischen Gefangenschaft bis Jesus Christus 14 Generationen. 3 mal 14 gibt 42 Generationen. In welcher Zeitspanne? 2000 Jahre, von Abraham bis auf Christus. 2000 geteilt durch 42 gibt rund 48 Jahre.
Das ist im Durchschnitt eine neutestamentliche Generation. So. 1948 plus 48, wo kommen wir an? 96. Und da muss schon alles erfüllt sein. Und nun sind unsere orthodoxen, gesetzestreuen Juden so weit orientiert nach dem Gesetz, Psalm 102, schlagen wir denn endlich mal ein Wort Gottes auf. Psalm 102. Und da lesen wir von Vers 13 an, Elberfelder, Luther 14. Du wirst aufstehen, wirst dich Zions erbarmen. Denn es ist Zeit, es zu begnadigen, denn gekommen ist die bestimmte Zeit, Israel zu begnadigen, wiederherzustellen. Und, denn deine Knechte haben gefallen an seinen Steinen und haben Mitleid mit seinem Schutt. Räumen die den Schutt auf in Israel. Aber. Vers 18, 19. Das ist aufgeschrieben werden, für die zukünftige Generation. Was meint dieses Wort für eine Generation? Genau die Generation, von der Jesus sagt, diese Feigenbaumgeneration, Staat Israel, wird nicht vergehen, bis das alles erfüllt ist, bis mit meiner Wiederkunft in großer Macht und Herrlichkeit. Ich will mich mal, entschuldigt, in die Stellung eines Unkundigen versetzen in Bezug auf biblische Prophezeiung oder in Bezug auf die Existenz, ob es einen Gott gibt oder nicht heute, dann würde ich sagen, also wenn es schon einen Gott geben sollte, der dann noch die Liebe sein soll, dann wäre es aber heute höchste Zeit, dass er sich offenbart und zeigt, dass er da ist. Versteht ihr mich? Weil die ganze Situation auf unserem Erdenrund menschlich gesehen hoffnungslos aussieht. Versteht ihr mich? Wenn es nun einen wirklichen Gott der Liebe gäbe, nicht, dann wäre es jetzt höchste Zeit, dass er sich melden würde. Weiß unser Gott, dass es höchste Zeit ist? Zum Glück. Und er zeigt uns nicht nur, dass es höchste Zeit ist, sondern was für Zeit es ist. Und dass die Zeit gekommen ist, denn gekommen ist die bestimmte Zeit, steht so geschrieben. Das ist ja seit Jahrtausenden, nicht? Für welche Zeit? Für unsere Jahrzehnte. Für die Jahrzehnte, seit denen es wieder den Staat Israel gibt, stehen diese Dinge geschrieben. Dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht, hat Jesus gesagt, in dieser Zeit. Und nun sagen die Orthodoxen, wir haben wieder versagt, wie unsere Väter beim Auszug aus Ägypten, Männer. Haben nicht unserem Gott die Ehre gegeben, dass ein Staat Israel da ist, sondern haben das verbummelt und war unsere Sache. Aber wir erleben die Ankunft des Messias nicht. Aber unsere Jungmannschaft, die Jungmannschaft, die 1948 20 Jahre alt war und darunter, die werden die Ankunft des Messias erleben. Jetzt nehmen wir an, da ist einer 20 Jahre alt, ein Jude in Israel, 48. 50 Jahre später ist er wie alt? Ist er 70? Kann er das noch erleben? Nicht? Aber da hat es ja solche, die sind erst 10 Jahre, das sind Neugeborene, die sind ja dann erst 50 Jahre alt. Nicht? Wenn diese Generation abgelaufen ist. 48 Jahre, begnügen wir uns, das sind ja auch wieder rund 50 Jahre. Nicht? Eine Halbjahrperiode, um die es jetzt geht, die 50, die sind 49 Jahre, rund 50 Jahre. Das ist aufgeschrieben für die zukünftige Generation und ein Volk, das erschaffen werden soll, wird Jehova loben. Und so weiter. Können wir dann selber weiterlesen? So tönt es in Israel von Seiten der orthodoxen Juden. Genaue Bestätigung von dem, was wir wissen in Bezug auf unsere Entrückung, dass es nicht mehr 50 Jahre geht und nicht mehr 30 Jahre geht, sondern so wie ich sehe, noch reichlich vor dem Jahr 2000, dass das stattfinden wird. Sollte es einen dritten Weltkrieg geben, könnte die Entrückung während schweren Atomschlägen stattfinden. Denn wenn wir lesen, en atomo, wird die Entrückung geschehen, ist das durchaus denkbar. Also, das Zeichen des Endes dieses Zeitalters haben Engel und Menschen, hat alle Kreatur Gottes vor Augen. Der Staat Israel ist das Zeichen des Endes dieses Zeitalters, und zwar die Zeitspanne, bis Gott endgültig eingreift mit den Endgerichten zur Aufrichtung des Friedensreiches, ist mit dieser Zeitspanne dieser letzten gegenwärtigen Generation durch den Mund Jesu klar umschrieben. Das Zeichen. Mitternacht, der Bräutigam kommt, Jahr 2000, Übergang von 6 Gottestagen zum 7. Sabbattag, nicht? So summieren sich diese biblischen Zeugnisse durch die ganze Schrift mit verschiedensten biblischen Zeitmaßstäben Gottes als etwa 10, 20 Zeugen, die uns heute zeitlich alles das Gleiche, die gleichen Zeiten und Zeitpunkte bezeugen. Also Kindlein, es ist die letzte Stunde, dass der Antichrist kommt. Ich darf schnell vorausschicken, bitte. Ich sage jetzt deutlich, so wie ich es sehe, so wie ich für mich überwältigt bin, dass die letzte 70. Jahrwoche laufen könnte zwischen 1990 und 97, also rund zwischen 90 und 2000. Und dann ist der Antichrist geoffenbart, wenn diese letzte, die 70. Jahrwoche laufen wird. Die legt er ja fest, die 7 Jahre. Schließt den Bund, heuchlerischerweise. Kindlein, es ist die letzte Stunde, die läuft jetzt. Diese, ja jetzt, wie lange dauert eine Gottesstunde? Heilsgeschichtlich, für eine ganze Heilskörperschaft von uns. Die Stunde Jesu dauerte einige Tage. Und die Stunde der Gemeinde des Leibes Jesu Christi dauert einige Jahrzehnte. Wo steht das geschrieben? Ich bin so dumm und mache die einfache Rechnung. Vor Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Ein Tag aber im Neuen Testament umfasst, wie wir es heute kennen, 24 Stunden, ein Tagesumlauf. Dann ist der eine Stunde Gottes der 24. Teil von einem Gottestag, von 1000 Jahren. Das sind jetzt 42 Jahre. Also Kindlein, es ist die letzte Stunde, 42 Jahre. 48 plus 42 gibt 1990. Merkt ihr etwas? Wenn ich sehe, zwischen 90 und 2000 liegt die letzte Jahrwoche. Generation 97, Stunde 90, was liegt dazwischen? 7 Jahre. Ich kann nichts dafür. Ne? Ich sehe es nur so. Ne? Wie geschrieben steht. Und die Dinge sind so, dass ich nicht nur überwältigt bin und kapitulieren muss auf der ganzen Summe der biblischen Zeugnisse, sondern da kam ein Moment, wo ich erschrocken bin. Wo ich erschrocken bin. In den zeitlichen Zusammenhängen. Das darf ich jetzt noch abschließen in Bezug auf die Zeitfrage. Ja, vielleicht, Martin, guck mal auf die Uhr.
Ja, mach mal beide.
Also, ah ja, ist noch lange nicht Mitternacht halt. Also. Erschrocken bin ich. Als ich plötzlich in diesen gegebenen Rechnungen Gottes vor der Tatsache stand, Golgatha ums Jahr 30, also 30, 29, 30, 31, da streiten wir uns nicht. Habe ich? Ich sehe 1930, Entschuldigung, im Jahr 30, Golgatha. Ja, was bedeutete Golgatha? Da waren die 483 Jahre abgelaufen, in Daniel 9 geweissagt,
nach 69 Sabbatjahren, also 69 mal 7 Jahren, wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Genau Golgatha, ums Jahr 30. Jetzt hätte ja nach 69 Sabbatjahren was laufen sollen normalerweise. Damals hätte jetzt zum 70. Mal eine Sabbatjahrperiode von 7 Jahren laufen sollen. Warum liefen diese 7 Jahre nicht? Weil sie den Messias ans Fluchholz erhöht haben, anstatt auf den Thron Davids. Nicht? Kurz vorher schrien sie noch, die Volksmengen, Hosianna, dem Sohn Davids, und wollten ihn zum König machen. Und Jesus hat ja immer reichlich verkündigen lassen, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ihr braucht nur mich anzunehmen, nicht? Auf den Thron Davids zu setzen, und dann sorge ich in 7 Jahren dafür, dass das Reich Gottes beginnen kann, hier auf Erden. So war das. Also die 70. Jahrwoche lief, weil sie den Messias verworfen haben, nicht. Ich nenne jetzt diese 70. Jahrwoche, ist eine Zeiteinheit, nicht? Eine Stunde, eine 70. Stunde. 69 Stunden, nicht, von Sabbatjahren sind abgelaufen, der Messias wird gekreuzigt. So, und jetzt sage ich, mit Golgatha blieb die Uhr Israels stehen. 69 Stunden sind abgelaufen und der Messias ist verworfen. Genau wie geschrieben steht, nach Jahr, Monat, Tag und Stunde. So. Die Uhr Israels bleibt stehen, tickt nicht mehr. So. 40 Jahre später, 30 plus 40 gibt 70. Was ist da geschehen? Jerusalem zerstört. Ne? Tempel zerstört, Jerusalem zerstört. Und die Juden in aller Herren Länder zerstreut worden. Das sage ich. Im Jahr 30 blieb die Uhr Israels stehen. Im Jahr 70 hat Gott die stillgestandene Uhr Israels auf die Seite gestellt und alle Nationen zerstreut. Bitte. Ja. In seiner Treue aber lässt er die 70. Jahrwoche nicht einfach unter den Tisch fallen, ja, keine Bedeutung mehr, nein. 1948 hat Gott die stillgestandene und auf die Seite gestellte Uhr Israels wieder vor aller Welt Augen hervorgeholt. Aber sie tickt noch nicht. Jetzt sind wir schon am Inhalt der Dinge. Zeit und Inhalt. Was heißt das? Die Uhr Israels tickt noch nicht. Die 70. Jahrwoche läuft noch nicht, nicht? Wenn die 70. Jahrwoche zu laufen beginnen wird, dann tickt die Uhr Israels wieder. Verstehen wir? Dann die fehlende Stunde lässt Gott jetzt laufen mit dem Inhalt, nicht? Der bekannten 7 Jahre im Buch der Offenbarung Jesu Christi. Dann tickt sie wieder. Jetzt kommen wir daran. Die Gemeinde des Leibes des Christus ist geistlicherweise zeitlich, kosmisch, vollständig unabhängig. Bestimmt vor Auserwählt, vor Grundlegung der Welt und so weiter. Aber die Darstellung auf unserer Erde, in der Menschheit, in dieser Welt, ist zeitlich eingeordnet. Bitte, jetzt wann begann das Geheimnis des Leibes des Christus in dieser Welt zu laufen? Wunderbar. Wieder auf Tag, auf Jahr, Monat, Tag und Stunde. Ah, jetzt wird er noch frech davon. Ne? Wir wissen doch, oder Paulus schreibt, wisset ihr nicht, dass euer alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist? Stimmt das? Wie Christus am Kreuz gestorben ist, unser alter Mensch. Wie Christus begraben worden ist. Also wann und wo begann das Geheimnis des Leibes des Christus zu laufen? In dem Augenblick, da die Uhr Israel stillstand, begann das Geheimnis des Leibes des Christus zu laufen. Golgatha. Stimmt's? Ist Geheimnis, aber beginnt in dieser Welt zu laufen, nicht? Wenn die Uhr Israels wieder ticken wird, wenn die 7 Jahre laufen, beginnen werden, können wir nicht mehr da sein. So wie wir vorher vor Golgatha auch nicht hier irgendwie genannt waren. Bevor die 7 Jahre laufen, können wir nicht mehr, aber wenn die zu laufen beginnen, wenn die Uhr Israels, oder die Uhr Israels kann erst wieder ticken, wenn wir nicht mehr da sind. Man kann es auch so sagen. So, jetzt kommt das, was mich als einen Schock versetzt hat. Nämlich, sah ich, also das Jahr 30, Uhr Israels bleibt stehen, das Geheimnis des Leibes des Christus beginnt zu laufen. Die 70. Jahrwoche könnte beginnen ums Jahr 1990, haben wir mal für mich gesehen, könnte sein, nicht? 90, sage ich, gut, 90, dann würde die Uhr Israels um 90 wieder zu laufen, zu ticken beginnen, nicht? Und dann hätte die Entrückung stattgefunden. Jetzt habe ich gesagt, ja, wie viele Jahre liegen jetzt zwischen 30 und 1990? Also die einfache Rechnung, nicht? 1990 weniger 30 sind 1960 Jahre. Habe ich gedacht, ja nur meinetwegen, also. Ne? Aber ich hatte gerade so einen Elektronenrechenschieber. 1960, 1160 Jahre, habe ich gefragt, Herr, geht das durch 7? Warum? Warum? Der ganze Originalchronometer Gottes und die Festordnungen Gottes verlaufen alle nur in Siebnerperioden. Beginnt mit der 7. Stunde. Ist jeder 7. Tag etwas Besonderes? Blöde Frage, nicht? Sabbat für Sabbat. Dann sollt ihr 7 Sabbate zählen. 7 mal 7 Tage. Ist auch was. Und dann kommt der 7. Monat. Und dann kommt das 7. Jahr. Ist auch etwas. Sabbatjahr. Und dann sollt ihr 7 Sabbatjahre zählen. 7 mal 7 Jahre. Und dann eine Halbjahrwoche. 350 Jahre. Und dann kommen 1000 Jahre. Und 1000 Jahre sind vor Gott nur wieder wie ein Tag. Dann sind 7000 Jahre 7 Tage. Nicht? Dann können wir wieder von vorn anfangen, nicht? Also. Gewaltig. Ihr begreift mich, wenn ich mich fragte, also 1960, geht das durch 7? Ja, geht durch 7. Geht es etwa noch einmal durch 7? War meine freche weitere Frage. Warum? Was gibt denn 7 mal 7? 49, was ist das? Eine Halbjahrperiode. Geteilt durch 7, jetzt bin ich erschrocken. Kann ja nicht sein. Genau 40 Halbjahrperioden. Von Golgatha, die Uhr Israels steht still. 1990 würde sie wieder laufen. 40 Halbjahrperioden. Begreift ihr meinen Schreck vielleicht? Nur der, der weiß, was die Zahl 40 in der Schrift bedeutet. Wie viele Tage haben die Kundschafter gekundschaftet? Ist jetzt nicht schwer, wenn man der Zahl 40 sind, ne? 40 Tage haben sie gekundschaftet, kamen im Unglauben zurück, haben das Volk verführt. Kehrt nach Ägypten zurück, ist das Gescheiteste. Was macht Gott? Sagt Mose, goldene Kalb war auch hinter ihnen schon. Hat Gott sich von ihnen abgewandt und sich dem Herr der Himmel übergeben. Mose, ich habe jetzt um ihres Unglaubens willen, ihrer Halsstarrigkeit, Hartnäckigkeit, habe ich die 40 Tage, da die Kundschafter gekundschaftet haben, habe ich jetzt dieser Generation zu 40 Jahren gemacht. Was hat also Gott gemacht? Je einen Tag hat er erweitert auf ein Jahr. Nicht? So. 40 Tage gekundschaftet. 40 Jahre führte sie Gott nach dem Auszug aus Ägypten in das Land der Verheißung sie führen, 40 Jahre, nicht? So. Durch die Nationen 40 Jahre. Und jetzt gibt es eine Stelle, ich glaube im Propheten Hesekiel, Haus Israel, so wie ich eure Väter aus der einen Nation Ägypten durch die Länder der Nationen führte ins verheißene Land. Also werde ich euch, wenn ich euch aus allen Nationen sammeln und zurückführen werde, durch die Länder aller Nationen geführt habe, zurückführen und euch wieder zurückbringen in das verheißene Land. 40 Tage hat Gott 40 Jahre Wüstenwanderung gemacht durch die Nationen. Aus einer Nation Ägypten geführt. Jetzt aus allen Nationen, durch alle Nationen geführt, darf er sich erlauben, da 40 Halbjahre aus 40 Tagen hat er 40 Jahre gemacht, dafür aus 40 Jahren damals nicht. Solches tut Gott ein, zwei oder dreimal. Und was haben wir gelernt am Anfang? Das dritte Mal ist die Vollerfüllung. 40, genau 40 Halbjahrperioden sind es. Erstens, dass Gott Israel von Golgatha, bis die Uhr Israels wieder tickt, unter den Nationen lässt und das Geheimnis des Leibes des Christus auch 40 Halbjahrperioden auf dieser Erde laufen lässt. Die Dinge sind nun so in einer Vehemenz auf mich hereingedrängt und gestürmt, dass ich nicht anders kann als kapitulieren und weiter um Weisheit und Verständnis bitten. Ich schließe mit zwei, drei Hinweisen. Ich habe gesagt, 1948, nach einem zweiten Geburtswehenanfall unter den Nationen, Zweiten Weltkrieg, wurde der Staat Israel von Gott in die Welt gesetzt, als Knabe, als neugeborener Knabe. Und das lesen wir in Jesaja 66, wie folgt. Ehe Zion Wehen hatte, hat sie geboren, wurde sie von einem Knaben entbunden. Vers 8 jetzt, Jesaja 66. Wer hat solches gehört, wer hat dergleichen gesehen? Kann ein Land, was ist das, Israel, an einem Tage zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Male geboren werden? Geschieht etwas? Wer hat solches gehört? Wer hat solches gesehen? Ich hoffe, wir alle. Wie geschrieben steht? Also, Staatswerdung Israel bedeutet eine Geburt, die Gott bewirkt hat, aber ja, erstens ein Knabe. Warum ein Knabe Israel und nicht ein Mädchen? Ganz gewaltig. Gott gegenüber, dem Messias Jesus gegenüber, ist Israel immer weiblich. Die Tochter Zion, die Jungfrau Jerusalem, ist Witwe und Hure und was es alles gibt, alles da, Gott gegenüber. Aber den Nationen gegenüber ist Israel mein erstgeborener Sohn, ein Knabe. Bitte. Das ist ein verborgener Grund des Weltantisemitismus. Dass Israel der Erstgeborene aller Nationen sein soll vor Gott. Bitte, so ist es. Und ich wage heute wieder zu sagen, wer heute gegen Israel Stellung bezieht, kommt um heute. Braucht gar nichts zu sagen. Dann sage ich aber auch nichts. Kommt um. Aber wie ist dieser Knabe geboren worden? Genauso wie das Gleichnis vom Feigenbaum uns sagt, vorläufig hat der Feigenbaum nur wieder bloß Blätter, noch keine Frucht. Und dieser neugeborene, plötzlich geborene Knabe, Staat Israel, als erstgeborener Sohn Gottes heißt das, den Nationen gegenüber, das kommt jetzt dann. Der Knabe ist wohl geboren, liegt als Staatswesen vollständig da, als Menschenknäblein, Menschlein, aber hat keinen Atem, keinen Odem. Verstehen wir? Da fehlt doch noch der Geist. Ne? So wie beim Feigenbaum die Früchte noch fehlen. Ne? Aber, dass der schon wieder da ist, auch wenn er nur Blätter hat wieder und das Holz weich ist, ne? Genügt, dass wir wissen, dass der Sommer das Reich Gottes nur noch von 48 rund 50 Jahre auf sich warten lässt. Wissen wir genau. So ist es jetzt mit dem totgeborenen Knaben. Der wurde geboren als Folge der Schmerzen eines zweiten Wehenanfalls, Zweiter Weltkrieg. Und wenn ein dritter Weltkrieg zur Durchführung käme, dann weiß ich, dann käme noch der Oden des Lebens. Mindestens einmal in die 12 mal 12.000 Söhne Israels aus allen 12 Stämmen. Nicht ginge bei einem dritten Weltkrieg die ganze Erde unter und dergleichen, was alles möglich wäre heute nicht, sondern nur von Gott festbestimmt und Beschlossenes wird geschehen. Und Gott gedenkt es immer gut zu machen. Warum genehmigt er Kriege? Nicht nur, um einen Staat Israel werden zu lassen, wenn seine Zeit dazu gekommen ist, sondern damit sie endlich wieder einmal eine gottlose Menschheit tasten, suchen, ob sie vielleicht doch einen Gott finden könnten in ihrer Not. Wie viele haben im Schützengraben zu Gott geschrien, nicht? Die vorher nie daran gedacht haben, ob es überhaupt einen Gott gibt oder nicht. Das ist ein Wort in der Apostelgeschichte, wo die Begründung, warum Gott Weltkriege genehmigt, in einmalig, tadelloser, befriedigender Weise vor uns steht. Also der Knabe ist geboren, der Staat ist da, Funktion, hebräische Sprache ist wieder da, Militär ist da, Regierung ist da, alles und so weiter. Aber die Frucht fehlt beim Feigenbaum und der Knabe hat vorläufig noch keinen Atem. Nicht. Was macht die Hebamme, wenn ein neugeborenes Knäblein keinen Schnauf hat? Ja, jetzt bekommt er Schläge, nicht wahr, der arme Kerl. Ne? Ja, ist Gott heute dran, Israel in Bedrängnisse zu führen, ihn in Schläge zu versetzen? Ne? Jawohl. Bis der Oden dann in sie kommt. Menschensohn, Weissage über diese toten Gebeine zu einem vollständigen Menschenkörper zusammengebracht von Gott. Der Staat ist da als solcher, aber kein Odem, nicht? Dass Odem in ihn komme. Und ich weissagte, und der Odem kam in sie und stehen auf. Was sind die ersten Worte dieses Körpers Israel, der jetzt Odem bekommen hat? Und sie sprechen, mit uns ist's aus. In welchem Moment? Da Gott sie schon lebendig gemacht hat. Erster Augenblick. Mit uns ist's aus. Ja, liebe Geschwister, bei mir war es auch einmal so, als ich feststellte, mit mir ist's aus, hat Gott was schon gemacht. Die Voraussetzung, dass ich glauben konnte. Und wie war es denn bei euch? Nicht viel anders. Ne? Solange ich sagte, ich bin noch ein Kerl, sagt Gott, dann muss ich noch Geduld haben. Ne? Also, jetzt kommen wir zurück zur Ur Israel. Was da geschieht heute. Wenn Gott diese Ur Israels, nachdem sie still stehen blieb, auf die Seite gestellt hat im Jahr 70, sie heute 48 wieder hervorgeholt hat, wo sie hingehört, an was ist er denn jetzt als Uhrmacher? Er sie wieder in Gang zu bringen, nicht? Wenn eine Uhr aber 1800 Jahre auf die Seite gestellt ist, ist sie ein wenig staubig geworden. Rostansätze waren alles, nicht? Noch mehr. Was bleibt dem armen Uhrmacher oder dem wunderbaren Uhrmacher anders übrig als diese Uhr ganz auseinanderzunehmen? Sieht's heute in Israel so aus? Also bitte nicht erschrecken, das ist ganz normal. Gott ist heute daran, alle Um- und Zustände so umzukrempeln, nicht? Richtung tausendjähriges Reich. Geburtswehen haben wir noch gehört. In Israel. So sagen ja übrigens auch die Orthodoxen. Die sprechen von den Geburtswehen, bevor der Messias erscheint. Eigene Tatsache, nicht? Bruder Kühl erinnert immer wieder daran. Was ist mit dem Feigenbaum? Was hat der Gärtner gesagt, als der Herr gesagt hat, hau ihn um? Der nützt ja doch nichts, nicht? Macht nur das Land unbrauchbar. Was sagt er? Hab noch ein Jahr Geduld mit ihm? Was will ich machen? Ich will um ihn graben und Dünger legen, nicht? Aha, also jetzt wird mit dem Feigenbaum geschieht auch etwas. Nicht? Da wird an seinen Wurzeln gebohrt und da wird Dünger gelegt, nicht? Das macht Gott heute auch mit dem Feigenbaum. Ne? Er lässt umgraben, ne? Umkrempeln, bitte. Jetzt haben wir Feigenbaum, haben den totgeborenen Knaben, der jetzt gezüchtigt wird und die Umschaltung im tausendjährigen Reich in Bezug auf das 50. die 50. Halbjahrperiode und jetzt unsere Uhr. Gott ist daran, die Uhr Israels ganz auseinanderzunehmen, sie zu reinigen, und wenn alle Teile gereinigt sind, das macht der Uhrmacher dann, dann setzt er sie erst zusammen. Geht das dann rasch? Geht rasch. Und was macht er zuletzt? Dann gießt er noch Öltropfen. Was heißt das? Kommt der Geist, nicht? Öltropfen, und plötzlich tickt die Uhr Israels wieder. So. Und dann ist die Stunde Israels, die 70. gekommen, und unsere Stunde ist abgeschlossen. Halleluja, Amen. Jetzt darf ich mal sagen, wie Luther hier steht, ich kann nicht anders, nicht? So. Also, macht damit, was ihr wollt.